se veut le champion du malikisme.
Marokko sieht sich als Führungsmacht des andalusischen westafrikanischen Islam. Marokko will Führer dieser theologischen Tradition sein, die diejenige des Westens der islamischen Welt ist. Und damit will Marokko in den Deutungswettbewerb eintreten, mit seinem eigenen Deutungsansatz.
So sieht sich Marokko als ein Land für gemäßigte Muslime aus Westafrika und als Alternative zu dem Islam, wie ihn die finanzkräftigen Golfstaaten in der gesamten Region verbreiten lassen. Der marokkanische König Mohammed VI. Will diesen salafistischen und wahhabitischen Einflüssen etwas entgegensetzen und er spricht den dschihadistischen Predigern die religiöse Legitimation ab. Bei vielen Muslimen aus Mali, Niger, Tschad oder der Elfenbeinküste stößt das auf Zustimmung.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und ich gebe zu, aus Marokko hört man eher von afrikanischen Migranten, die von der Polizei misshandelt werden oder von der Bevölkerung diskriminiert. Die Rede ist von Fluchtrouten und Auffanglagern. Marokko gilt als Transitland nach Europa. Doch das stimmt nicht nur. Mark Turner hat die ambitionierte Afrikapolitik Marokkos unter die Lupe genommen, von der es heißt, sie strebt eine Integration durch Religion an.
Marrakesch, Jamaa El Fna, der Platz der Gaukler, Musiker und Märchenerzähler. Dass Marokko ein Teil Afrikas ist, das zeigt sich nirgends so gut wie an diesem Ort. Ton und Rhythmus geben hier die Gnawa an. Meist dunkelhäutige Musiker mit großen Trommeln und Metallkastagnetten. Von den Händlern, die unter Sonnenschirmen ihre Gewürze anbieten, stammen viele aus Ländern wie dem Niger, Kamerun oder dem Senegal. Einwanderer aus dem Subsahara-Raum prägen seit einigen Jahren schon das Straßenbild. Mamadou Fofana allerdings ist ein Migrant der besonderen Art.
Ich habe in Marokko Islam studiert und mein Studium hier mit einer Doktorarbeit abgeschlossen. Aber jetzt bin ich drauf und dran, wieder in die Elfenbeinküste zurückzukehren.
Fofana, ein Mitdreißiger, leicht untersetzt, in weiter Leinenhose und weißem Hemd, sitzt in einem der zahlreichen Cafés rund um den Platz. Und dass er ins Land gekommen ist, um wieder zurückzugehen, das unterscheidet ihn zwar von den meisten seiner Landsleute, nicht jedoch von seinen Studienkollegen aus Westafrika. Denn Marokko, so sagt er, werbe dort überall um Islamstudenten. Und viele folgten dem Ruf des Führers der Gläubigen. Führer der Gläubigen, wer das ist? Da braucht Fofana bloß auf eines der zahlreichen Porträts des marokkanischen Königs Mohammed VI. Zu deuten. An diesem Tag sind sie besonders zahlreich und besonders großformatig rund um den Platz zu sehen.
Amir al-Mu'minin dit quelque chose, ça prendra en considération parce que Amir al-Mu'minin, il dit pas quelque chose parce qu'il veut le dire lui-même.
Wenn der Führer der Gläubigen etwas sagt, muss man das ernst nehmen. Er sagt das nicht, weil ihm sowas gerade in den Sinn kommt. Bevor er zu etwas Stellung nimmt, hat er die Sache eingehend studiert, das für und wider untersucht. Das war schon immer so. Wenn der König als Führer der Gläubigen etwas verkündet, dann halten wir uns dran. Denn wir wissen, es steht stets in Einklang mit den religiösen Texten.
En conformité avec les textes de la religion.
Führer der Gläubigen. Die Begebenheiten, die mit diesem Titel und seinen Trägern verbunden sind, nehmen sich beinahe so abenteuerlich aus wie die Legenden, die die Geschichtenerzähler auf dem großen Platz zum Besten geben. Da war mal irgendwann im Mittelalter irgendwo zwischen Mekka und Medina ein Ur-Ur-Urenkel des Prophetenschwiegersohns Ali. Streitigkeiten um das Kalifat zwangen ihn zur Flucht. Als mittelloser Immigrant kam er im heutigen Marokko an und wurde von den Berberstämmen aufgenommen. Und bis heute regieren seine Nachkommen als Könige. Wie aber kommt es, dass Mohammed VI. Als Erbe dieser Tradition auch für einen Theologen aus der Elfenbeinküste in Sachen Islam die oberste Instanz sein kann? Das marokkanische Kalifat, so der Islamforscher Mohammed Tursi, strahlte historisch schon immer weit über die Grenzen des Landes hinaus.
Die muslimischen Gläubigen in Westafrika bis nach Nigeria unterhalten seit alter Zeit Verbindungen sowohl zu marokkanischen Geschäftsleuten als auch zu marokkanischen Religionsgelehrten. Diese Traditionen werden zurzeit wiederbelebt und aktualisiert. Die Religionspolitik hat sich inzwischen zu einem Pfeiler der marokkanischen Außenpolitik entwickelt, vor allem auch mit Ausrichtung auf die afrikanischen Länder.
Politisch war der religiöse Führungsanspruch der marokkanischen Monarchen aber schon immer. 1956 zwang der damalige Sultan Mohammed V., nicht zuletzt dank seiner Aura als Prophetenabkömmling, die Kolonialmacht Frankreich, ihr Protektorat über das Land aufzugeben. Und als Marokko 1975 den Großteil der vormals spanischen Westsahara besetzte, argumentierte der Vorgänger des jetzigen Königs, Hassan II., nicht völkerrechtlich, sondern theologisch. Marokkos Souveränität sei unanfechtbar, denn schon immer hätten die Stämme der Sahara ihre Gebete im Namen des Führers der Gläubigen gesprochen, bis weit hinein in den Sahel. Aus Sicht der Gemeinschaft afrikanischer Staaten war das der reine Anachronismus und unvereinbar mit dem modernen Selbstbestimmungsrecht der Völker. 1984 verließ Marokko deshalb im Streit die OAU, bis Mohammed VI. Im Januar 2017 seinen Wiedereintritt ankündigte.
Exzellenz, Monsieur le Président Alpha Condé, Präsident du 28. Sommet de l'Union Africaine.
Exzellenzen, Herr Präsident des 26. Gipfels der Afrikanischen Union, meine Damen und Herren Staats- und Regierungschefs, Frau Kommissionspräsidentin, meine Damen und Herren. Schön ist der Tag, an dem man wieder in sein Haus zurückkehrt. Besonders, wenn man viel zu lange fort war. Ja, es ist ein schöner Tag, wenn man sein Herz dorthin zurückträgt, wo man sich eigentlich zu Hause fühlt. Afrika, das ist mein Kontinent. Und Afrika, das ist mein Haus. Ich mache also nichts anderes, als dass ich zu mir selbst zurückkomme. Und ich freue mich, euch alle dort zu finden. Ihr habt mir allesamt gefehlt.
Marokko verfolgt seitdem, seit 2017, eine deutlich andere Agenda als andere nordafrikanische Staaten. Während in Libyen und Ägypten die Behörden vor allem durch rigide Maßnahmen gegen Migranten von sich reden machen, während Tunesiens Machthaber Kais Saied sich mit scharfen Tönen gegen Subsahara-Afrikaner abgrenzt, sie als landfremde Elemente diskreditiert, als Gefahr für die eigene Kultur und Lebensart, da präsentiert sich Mohammed VI. Ganz anders. Als sorgender Übervater, als Anlaufstelle und Interessensvertreter all jener, die südlich von Marokko leben. Das legte er bereits 2016 in einer richtungweisenden Rede fest, als er den Wiedereintritt in die Afrikanische Union vorbereitete.
Das Interesse, das wir an der Verbesserung der Lebensumstände in ihren Ländern haben, ist dasselbe, das den afrikanischen Migranten in Marokko zuteil wird. Anders als in anderen Regionen dieser Welt. Afrika umfasst für uns nicht nur dieses oder jenes Ziel. Afrika ist für uns eine Mission. Eine Mission im Auftrag des afrikanischen Bürgers, egal wo er sich aufhält.
Für viele, die da angesprochen wurden, dürfte sich das allerdings wie Hohn ausnehmen. Gerade die illegalen Migranten aus dem Subsahara-Raum werden in Marokko oft von der Polizei misshandelt, von der Bevölkerung diskriminiert und politisch gerne als Verfügungsmasse behandelt, etwa um die EU durch gezielte Grenzöffnungen unter Druck zu setzen. In einem Punkt aber treffen sich die Interessen Marokkos und der Europäischen Union, bei der Eindämmung des Dschihadismus in der Region. In seinen Stellungnahmen betont Mohammed VI. Stets, keiner habe das Recht, den Dschihad zu verkünden, außer einem.
Im Islam ist der Dschihad sehr eng begrenzten Vorbedingungen unterworfen. Unter anderem darf er nur angewendet werden, wenn die Selbstverteidigung es verlangt. Zu den Bedingungen des Dschihad gehört auch, dass allein der Führer der Gläubigen die Kompetenz hat, dazu aufzurufen. Weder irgendein einzelnes Individuum noch irgendeine Gruppe dürfen zum Dschihad aufrufen.
Die Interpretation ist ganz im Sinne des Islamgelehrten Mamadou Fofana. In der Elfenbeinküste, erklärt er, gäbe es zahlenmäßig etwa gleich viele Christen und Muslime. Seit Generationen sei man gut miteinander ausgekommen. Bis radikale wahhabitische Prediger begonnen hätten, Hass zu sehen.
Il y a des gens qui sont venus, qui ont mis des écoles.
Diese Leute sind zu uns gekommen, haben Koranschulen aufgebaut und angefangen, die Kinder mit ihrer Ideologie zu indoktrinieren. Das wird allmählich zur Gefahr, weil diese wahhabitischen Schulen sich immer weiter ausbreiten. Und in ihnen unterrichten Lehrer, die selber nicht zu Ende studiert haben.
À terme de leur formation.
Der Kult um den Führer der Gläubigen. Könnte er helfen, den Einfluss der vielen radikalisierten Kleinprediger einzudämmen? Äußerlich zumindest ist es höchst eindrucksvoll, wenn Mohammed VI. Marrakesch besucht und dabei gewissermaßen als Papst und Staatschef zugleich auftritt. Hunderte von Zaungästen stehen entlang des Weges, wollen mit dem König einen Blick wechseln, den Saum seines Gewandes berühren oder auf andere Art etwas von der Baraka anzapfen, der besonderen Segnung, die, wie sie meinen, von dem Nachfahren des Propheten ausgeht. Mohammed VI., 60 Jahre alt, im weißen Djellaba-Gewand mit graumeliertem Vollbart, geprägt von langer, schwerer Krankheit, gilt als persönlich uneitel und eher zurückhaltend. Bei Auftritten wie diesem geht es allerdings weniger um ihn, als um die Funktion, die er verkörpert. An einem Teil der Wartenden schreitet er vorüber, schüttelt ein paar Hände, nippt an der Milch, die ihm eine Ehrenjungfrau präsentiert, und nimmt auch eine Dattel vom Tablett, deren Kern ein Bediensteter rasch in ein Taschentuch hüllt. Doch um Afrikas Muslime zu integrieren, verfügt Marokko nicht nur über die Figur des Führers der Gläubigen, sondern noch über eine andere Variante des Islam. Der Weg zu ihr führt mitten hinein ins Gassengewirr der Altstadt, der Medina. Vorbei an Obst- und Gemüseständen, durch überdachte Passagen, wo Händler Lederwaren und Schnitzereien anbieten. Aus dem geöffneten Tor eines Gebäudes, das wie eine Moschee oder eine Koranschule aussieht, schallt eine religiöse Rezitation. Hier ist der Sitz der Sauja, der Bruderschaft von Sidi al-Tijani, eines Sufi-Meisters aus dem 18. Jahrhundert. Nicht-Muslime dürfen eigentlich hierzulande keine Sakralbauten betreten. Außer man kennt den Wächter. Der ältere Herr am Eingang gewährt auch diesmal den Zugang. Sag einfach Bismillah im Namen Gottes und komm rein. Ein marmorbelegter Innenhof, von mosaikverzierten Säulen eingefasst. Ein Springbrunnen und dahinter, in einem überdachten, aber offenen Raum, auf Teppiche gekauert, etwa 2 Dutzend Männer. Viele von ihnen aus den afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Trancetechniken, Versenkung, ein individuelles Gotterlebnis, fern von allen Religionsvorschriften, Strafandrohungen oder Verboten. Die daraus resultierende Offenheit und Toleranz für alle anderen Gläubigen weltweit, das ist der Islam, der traditionell in Westafrika verbreitet ist, wo zwischen 80% und 90% der Einwohner Muslime sind. Ein anderer Islam als der, wie ihn die meist von außen eingereisten Hassprediger verkünden. In Zeiten, da Frankreich und die EU in der Region auf dem Rückzug sind, da militärische Konzepte scheitern, da die Putschregierungen in Mali, Burkina Faso und nun auch im Niger antiwestliche Ressentiments verbreiten, da sei so ein traditioneller westafrikanischer Islam ein besseres Gegenmittel als Panzer und Flugzeuge, meint der Islamforscher Mohamed Toursi. Und das werde von Marokko auch erkannt.
Vor kurzem hat der König ein Netzwerk afrikanischer Religionsgelehrter geschaffen. Die ganze antisalafistische Agenda, alles, was sich rund um den Sufismus ansiedelt, wird aktiv vom marokkanischen Regime vorangetrieben. Dabei geht es nicht nur um die marokkanischen Bruderschaften, sondern vor allem auch um Bruderschaften wie die Tidjania und die Morid. Ihr Einfluss erstreckt sich bis ins subsaharische Afrika. Und dabei wurde eine ganz eigene Struktur geschaffen, in der man sich abstimmt. Eine gemeinsame Struktur der Finanzierung. Das reicht sehr weit, bis hin zur Architektur der Moscheen.
Auf dem Jamaa El Fna, dem zentralen Platz der Altstadt von Marrakesch, hat sich eine Gruppe afrikanischer Sufis vom Tijaniya-Orden versammelt. Einige stammen aus Mauretanien, andere aus dem Niger, wieder andere aus dem Senegal. Ihre Litaneien preisen Gott als Überwinder von Grenzen, von Regeln, von Strafen, von Gewalt jeglicher Art. Als Sufi betrachtet sich Mamadou Fofana, der Religionsgelehrte aus der Elfenbeinküste, zwar nicht. Doch es wäre auch in seinem Sinne, wenn in der Region ein weltoffener und toleranter Islam gelebt würde. Und wenn selbst der Dschihad so definiert würde, wie er, so glaubt Fofana, eigentlich verstanden werden muss.
Le fait de travailler correctement, de s'appliquer sur ce que l'on fait. Ça c'est déjà du Dschihad.
Unter Dschihad versteht man, den Lebensunterhalt für seine Familie zu suchen, sich um seine Eltern zu kümmern, ebenfalls. Arbeiten, kämpfen, dass man seine Familie auf anständige Art ernährt. All das ist im Islam Dschihad.
Et tout ça, ça fait partie du mot Dschihad en Islam.
Soweit der weltoffene und tolerante Mamadou Fofana aus der Elfenbeinküste. Wie verankert ist diese marokkanische Afrikapolitik im Land selbst und was kann sie bewirken in dem innerislamischen Streit über die richtige Auslegung des Korans? Ich bin verbunden mit Sebastian Vagt. Er leitet das Auslandsbüro Marokko der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Hallo nach Rabat.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Wohlan aus der aktuellen afrikanischen Kulturhauptstadt.
Ich gratuliere. Herr Vagt, wie ernst ist diese ambitionierte Afrikapolitik Marokkos zu nehmen, von der wir gerade hörten? Wünscht sich der König tatsächlich so einen moderaten Islam? Und wenn ja, wen von den afrikanischen Geflüchteten spricht das an?
Die Afrikapolitik Marokkos ist sehr ernst zu nehmen und die lässt sich hier auch für den Besucher, für Gäste in Marokko sehr, sehr leicht erkennen. Es gibt also ganz, ganz vielfältige Verflechtungen Marokkos mit anderen Staaten, vor allem Westafrikas, auf allen möglichen Ebenen, sei es Infrastruktur, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport oder Religion. Dazu gehört aber auch, dass Marokko ja selbst tiefe Wurzeln hat in der Kultur der Amaziren, der Berber. Das sind sozusagen die Ureinwohner Marokkos, die hier in ihrer Identität, Kultur und Sprache anerkannt sind. Das ist schon mal verwundernd für viele Besucher, weil sie eben hier dann auf eine Sprache treffen, auf Schriftzeichen, auf Dinge, die sie vielleicht in einem arabischen, muslimischen Land gar nicht erwarten würden. Also Marokko ist viel diverser, als man denkt. Die Orientierung nach Afrika, die ist sehr, sehr glaubwürdig und die ist aber auch strategisch für Marokko sehr, sehr sinnvoll.
Herr Vagt, Sie sprachen gerade auch die Berber an. Was für eine Ethnie ist das? Wie groß ist sie? Wo lebt sie? Und warum kommen die Berber gerade nach Marokko?
Die Berber, wie sie sich selbst nennen, die Amaziren, freien Menschen, sind sozusagen die Ureinwohner Marokkos. Das ist also die Bevölkerung, die ursprünglich vor der Islamisierung des Landes hier gelebt hat. Und die allermeisten Menschen, die heute in Marokko leben, haben in ihren Familien noch Wurzeln. Das ist also der Ursprung der meisten Menschen. Deswegen kann man das jetzt nicht an irgendwelchen Zahlen festmachen. Es ist auf jeden Fall keine Minderheit, sondern es ist ein integraler Bestandteil der marokkanischen Kultur und Identität. Es ist lange Zeit unterdrückt und verdeckt worden mit dem Bestreben, aus Marokko so einen arabischen, muslimischen Einheitsstaat zu machen. Aber heute können sich und bekennen sich auch sehr, sehr viele Menschen bewusst zu dieser Identität, zu dieser Sprache. Eine der beiden Amtssprachen Marokkos neben dem Arabischen ist ja auch Tamazight, die Sprache der Berber. Das ist also keine Minderheitenfrage, sondern das ist ein integraler Bestandteil des heutigen Marokkos.
Marokko ist ja seit 2013 offiziell ein Einwanderungsland. Damit hat das Königreich auf die steigende Zahl von afrikanischen Migranten reagiert. Es gibt auch Aufenthaltsgenehmigungen für einige 10.000 seit 2013. Können Sie etwas darüber sagen, wer solche Aufenthaltsgenehmigungen bekommt?
Das ist richtig. Das werden Sie auch, wenn Sie hier Marrakesch oder Rabat besuchen, sehen, dass da viele Menschen aus Subsahara-Afrika Teil des öffentlichen Lebens sind. Sehr, sehr viele kommen jedes Jahr an die marokkanischen Universitäten. Das sind etwa 20.000 pro Jahr. Das heißt, es gibt da gerade in der Wissenschaft einen sehr intensiven Austausch. Und wir beobachten das auch bei unseren Partnern, dass wir Unternehmer Künstler, auch in der Zivilgesellschaft engagierte Menschen haben, deren Wurzeln in anderen Ländern Afrikas liegen. Also das ist durchaus erlebbar und sichtbar, aber die Erfahrungen dieser Menschen sind sehr unterschiedlich. Manche sind hier sehr, sehr erfolgreich und sind auch sehr gerne in Marokko und bekommen hier jede Unterstützung, die sie brauchen. Und andere haben es wesentlich schwerer. Die tun sich dann schwer, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und das geht so weit, dass man manchmal auch hört, dass Leute sich hier Pässe und Ausweisdokumente fälschen lassen, nur um in ihr Heimatland zurückzukehren, weil sie frustriert sind. Also das ist ein sehr gemischtes Bild und tendenziell kann man, glaube ich, sagen, dass besonders natürlich die höher Qualifizierten und diejenigen, die an die Universitäten gehen, dann auch die sind, die bleiben und die auch legal bleiben können.
Also läuft es nach Qualifikation und nicht nach Land, wenn die Geflüchteten in Marokko bleiben können und so eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ja?
Diejenigen, die hier erfolgreich sind und sich hier erfolgreich niederlassen, sind eben meistens auch die Universitäten besucht haben und die sich dann auf dem Arbeitsmarkt einbringen können. Das ist relativ unabhängig vom Herkunftsland, genau.
Wie würden Sie denn sagen, profiliert sich Marokko in seiner Ausrichtung, also auch in seiner Strahlkraft zu den anderen afrikanischen Ländern? Ich habe schon mal anmoderiert, dass Marokko in seiner Außenpolitik einen moderaten Islam befürwortet und moderate Muslime auch willkommen heißt. Ist das so? Nehmen Sie das auch so wahr? Was kann sie denn bewirken in diesem innerislamischen Streit über die richtige Auslegung des Koran? Könnte man zum Beispiel sagen, dass den Dschihadisten auch ein Riegel vorgeschoben wird, was ein sehr aktuelles Thema gerade ist, wenn man nach Niger schaut?
Man muss dazu wissen, dass Marokko immer noch gezeichnet und geprägt ist von den Terroranschlägen in den Nullerjahren in Casablanca und Marrakesch. Und eine Konsequenz, die man daraus gezogen hat, ist, dass man eben die Ausbildung der Vorbeter, der Imame staatlich organisiert und da richtig einen Studiengang für einrichtet. Es gibt dafür auch ein Institut, das benannt ist nach dem aktuellen König Mohammed VI. Und diese Studiengänge sind auch offen für Studenten, zukünftige Imame aus, ich glaube, 10 anderen afrikanischen Staaten. Die Hälfte der Studenten jedes Jahr kommt auch aus diesen Ländern. Und somit erreicht Marokko eigentlich 2 Ziele. Erstens setzt es sich gegen die Radikalisierung ein, gegen eine aggressive und fremdenfeindliche Interpretation des Islam, wie sie von Dschihadisten vorgenommen wird. Und zum anderen ist es natürlich aber auch eine Softpower-Politik, weil dadurch natürlich auch Mohammed VI, der ja nicht nur König ist, sondern auch geistlicher Führer der marokkanischen Muslime, auch eher seine Autorität in andere Länder ausbreitet. Und Marokko damit auch auf dem Gebiet der Religion natürlich einen Führungsanspruch in Westafrika erhebt.
Soweit Sebastian Fagt, Leiter des Auslandsbüros Marokko der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit über die marokkanische Außenpolitik, wie sie bei den Menschen im Land ankommt und was sie im innerislamischen Streit ausrichten kann und das Ganze garniert mit schönen Vogelstimmen im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Fagt.
Vielen Dank, Frau Wohler. So klingt Marokko. Passt gut.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um Lithium in Argentinien. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.